Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Jessica Stromberg. Einen schönen guten Tag. An der SPD-Basis stellen nach dem Rücktritt von Andrea Nahles an der Parteispitze jetzt viele die Große Koalition in Frage. Was wünschen sich junge SPD-Mitglieder? Dazu haben wir Stimmen in Mainz eingefangen. In der bundesweit einzigen Kenua-Koalition, also CDU, SPD und Grüne in Sachsen-Anhalt, kriselt es auch gerade. Streitpunkt ist ein Naturschutzprojekt und wir fragen, wie ernst ist dieser Streit? Und dann geht es bei uns noch um einen ganz anderen Konflikt, den zwischen Falschparkern und Radfahrern. Wer falsch parkt, dem ist oft gar nicht klar, wie er oder sie damit andere in Gefahr bringt. Die Berliner Polizei kontrolliert diese Woche verstärkt und will damit auch die Autofahrer sensibilisieren. Wie soll es jetzt bei der SPD weitergehen? Manuela Schwesig, Thorsten Schäfer-Gümbel und Malu Dreyer führen als Trio die Partei erst einmal über die nächsten Wochen und vielleicht Monate hinweg. Sie sollen für Ruhe sorgen, bis klar ist, wer an die Parteispitze gewählt wird. Aber nicht nur die Frage, wer das sein soll, sondern auch, wie diese Personen ermittelt werden und was sich inhaltlich ändern soll, wird jetzt heiß an der Basis diskutiert. Da die Partei vor allem junge Wähler zurückgewinnen will, sind auch die jungen Sozialisten gefragt. Was denken Sie darüber? Unsere Landeskorrespondentin Anke Petermann hat junge SPD-Mitglieder in der Landeshauptstadt befragt, in der Malu Dreyer regiert, nämlich in Mainz. Auf die Frage, was vor der Sommerpause jetzt das Dringlichste für die Sozialdemokraten ist, bekam Anke Petermann eine interessante Antwort.
In einem Mainzer Straßencafé gibt Jungsozialistin Kathleen Herr eine überraschende Antwort.
Ja, vielleicht erstmal die Einsicht, dass man sich jahrelang eigentlich sozialen Themen verweigert hat.
Dann Konsequenzen ziehen, so die resolute Nachwuchswissenschaftlerin, die aus Thüringen nach Rheinland-Pfalz gezogen ist.
Mindestlohn rauf auf 12 Euro, das wäre schon mal ein Anfang. Damit wäre man auch Spitzenreiter in der Europäischen Union. Und dann kann es auch auf dieser Ebene vielleicht auch ein bisschen mehr hin zum sozialen Europa gehen.
Und die akute Personalkrise nach dem Nahles-Abgang, der kommissarische Parteivorsitz, gut, kommentiert Jana Schneis beim Espresso die Übergangslösung für die angeschlagene SPD.
Weil damit auch noch keine Vorauswahl getroffen wurde, was einen möglichen Parteivorsitz angeht. Dass jetzt drei Leute sich bereit erklären, glaube ich, verteilt da die Last auch ganz gut. Ansonsten sollten wir bis zu den Wahlen im September schon gucken, dass wir das jetzt möglichst ruhig innerparteilich klären.
Die Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen spricht die Mainzer Juso-Vorsitzende damit an. In Mainz wurden die Grünen bei Kommunal- und Europawahlen mit fast 30% stärkste Kraft. Jana Schneis hat aber für die SPD einen Sitz im Stadtrat gewonnen. Am Abend trifft sich die geschrumpfte Fraktion. Was die Bundespartei jetzt voranbringt?
Ich glaube nicht, dass uns ein weiterer Namensartikel von ich weiß nicht wem, Sigmar Gabriel oder Gerhard Schröder da irgendwie helfen würde.
Alte Männer Klappe halten, ist das die Botschaft?
Ja. Auf jeden Fall.
Namen stehen an diesem Nachmittag mit drei Jusos in der grünen Hochburg Mainz-Neustadt nicht im Vordergrund. Statt Personaldiskussionen brauche die SPD neue Strukturen abseits hergebrachter Hierarchien, findet Oskar Grimm.
Insofern sind Ideen wie zum Beispiel die Urwahl des Vorsitzenden oder der Vorsitzenden eine sehr interessante Idee, weil dadurch diejenigen in der Partei einbezogen werden, die in den vergangenen Jahren eben oft außen vor gelassen wurden. Wir müssen überlegen, wie wir als Partei gemeinschaftlich uns neu orientieren wollen. Und das funktioniert dann natürlich nur, wenn man alle mitnimmt und nicht einige wenige Leute darüber entscheiden lässt, wer in der Rangfolge als nächstes dran wäre, damit ein Amt zu übernehmen.
So war es bisher, so geht es aber nicht weiter, bekräftigt der Jurastudent. Im September bricht er zum Auslandsjahr nach Frankreich auf. Bei den Europawahlen lagen die französischen Sozialisten bei 6%. Der Mainzer Juso-Vorständler hofft, dass die SPD so tief nicht sinkt. Sicher ist er nicht. Schneis, Grimm und Herr waren wie Juso-Chef Kevin Kühnert gegen die Große Koalition. Sie nehmen in Kauf, die SPD mit dem Verweigern von Regierungsverantwortung auf 15% zu drücken, mussten sich die Gegner von GroKo-Befürwortern vorwerfen lassen. Heute wären 15% schon ein Erfolg. Raus aus dem Bündnis mit der CDU, ohne Klimaschutzgesetz und Grundrente. Kathleen Herr kann diejenigen verstehen, die das ablehnen.
Aber ich glaube, dass es für die politische Grundarbeit und für die Demokratie und auch natürlich für die Nöte der Menschen in Deutschland besser wäre, wenn wir die Große Koalition so bald als möglich verlassen.
Dass die SPD bei Neuwahlen abgestraft wird, ist den dreien klar. Opposition ist nicht unbedingt Mist, meint Jana Schneis.
Einfach, weil man da auch mal sagen kann, okay, wir können jetzt mit ein bisschen Abstand sehen, das passiert gerade in der Regierung. Und wir haben aber eine Antwort darauf, die wir für besser halten, bei der wir auch nicht erstmal den Koalitionspartner nochmal um Erlaubnis fragen müssen. Und das machen wir andauernd. Und das tut weder uns gut, noch nachher der Gesellschaft, für die wir das ja machen wollen.
Also Profil schärfen und langfristig versuchen,
das linke Lager insgesamt zu stärken in der Politik,
wünscht sich Oskar Grimm. Demokratischer Sozialismus soll ins Wahlprogramm, auch verstanden als mehr Teilhabe von Beschäftigten an Unternehmensentscheidungen. In der Klimafrage reiche es nicht, den einzelnen Verbraucher zur Genügsamkeit aufzufordern, wie die Grünen es täten. Besser, wenn eine erstarkte SPD Großkonzerne umweltpolitisch an die Kandare nehmen könnte, so Grimms Vision.
Insofern wäre perspektivisch eine rot-rot-grüne Regierung vielleicht das Beste.
Schafft er noch zu sagen, bevor Gewitterböen fast die Tassen vom Tisch fegen? Das Juso-Trio flüchtet ins Innere des Buchcafés. Dort ist nur noch die Kinderspielecke frei. Dass mancher führende Sozialdemokrat Jusos gern in die Spielecke schicken würde, wenn sie mal wieder unbequem werden, kein Zweifel.
Anke Petermann über Wünsche und Vorstellungen, die Juso-Mitglieder in Mainz jetzt an ihre Parteiführung haben. Nur mal eben kurz halten. Ich brauche nicht lang, bin gleich wieder da. Das denken viele Autofahrer, die für eine kleine Erledigung etwas wegbringen, abholen, mal kurz irgendwo reinspringen, nicht in ein Parkhaus fahren oder einen Parkplatz suchen wollen oder auch nicht die Zeit dazu haben, wie beispielsweise auch so Paketliefer oder sonstige Zulieferdienste. Das ist zwar gerade aus deren Sicht nachvollziehbar, aber es summiert sich eben, wenn ständig irgendwer auf einem Radweg, auf Busspuren, an Kreuzungen oder in zweiter Reihe parkt. Das ist dann insbesondere für Radfahrer nicht nur ärgerlich, sondern auch tatsächlich gefährlich. Darum gibt es auch gerade eine Aktionswoche des Verkehrsclub Deutschland, mit der auf das Problem Falschparken hingewiesen werden soll. In einigen Orten hat die Polizei zudem die Kontrollen verstärkt. Die Berliner Polizei macht das und mein Kollege Manfred Götzke hat sich angeschaut, wie das so bei den Autofahrern ankommt.
Sie stehen auf einem Fahrradschutzstreifen. Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Sie können sich dazu äußern, müssen aber nicht. Ich hätte gerne Ihren Fahrzeugführerschein und Ausweis.
Polizeikommissarin Katarzyna Soschka spricht einen älteren Herrn im Benz an. Der hält auf dem Fahrradstreifen, nur ganz kurz, während seine Frau ihren Lottoschein ausfüllt.
Wie gesagt, Sie bekommen noch mal Post nach Hause. Genau, das ist eine Ordnungswidrigkeit und für die Zukunft. Sie befinden sich gerade auf einem Fahrradschutzstreifen. Sie sehen ja diese Fahrräder, die auf der Straße. Und das ist sehr gefährlich, wenn die Fahrräder hier ausweichen müssen. Die werden oft von den Fahrzeugen dann... Habe ich dann schon einen Ausweis bitte noch. Haben Sie einen Ausweis dabei?
30 Euro kostet den Herrn das Falschparken auf dem Radweg. Der zeigt sich nur bedingt einsichtig.
Nein, ich nicht.
Die Berliner Polizei ist in dieser Woche verschärft auf Falschparkerfang. Hier an der Schlüterstraße am Kurfürstendamm, wie an vielen anderen Straßenecken der Hauptstadt. Denn Falschparken ist nicht nur ein Ärgernis. Seit mehr und mehr Radfahrer unterwegs sind, führt Falschparken auch öfter zu gefährlichen Unfällen. Vor allem auf Radstreifen und im Kreuzungsbereich, erläutert Polizeihauptkommissar Rainer Petsch, Leiter der Berliner Verkehrsüberwachung.
Wo diese Wege, diese Sonderwege blockiert sind, ja, durch Falschparker, habe ich immer eine Behinderung und in den allermeisten Fällen aufgrund der Verkehrsdichte in einer Großstadt auch eine Gefährdung. Und deswegen ist es einfach kein Kavaliersdelikt und darf nicht verharmlost werden, auch wenn die Sanktionshöhen deutlich zu gering sind.
Im vergangenen Jahr sind in Deutschland 455 Radfahrer ums Leben gekommen, die meisten im Kreuzungs- und Abbiegebereich. Sehr oft werden Radfahrer oder Fußgänger von abbiegenden Autos schlicht nicht gesehen, weil Falschparker die Sicht versperren.
Hier ist absolutes Haltverbot auf den Bereichen vor den Einmündungen, sodass man dort also aus dem rechten Fahrstreifen abbiegen kann, gefahrlos. Aber wenn dort verkehrswidrig geparkt wird, dann zwingt das die potenziellen Abbieger auf die Busspur. Dort müssen sie dann halten möglicherweise, weil sie nicht gleich in einem Zug abbiegen können. Also auch dieses Zuparken, Kreuzung und Einmündungsbereiche kann genauso gefährlich sein wie das Zuparken von Schutzstreifen oder Busspuren.
Allein in Berlin wurden im vergangenen Jahr etwa 130.000 Parkverstöße angezeigt. Davon mehr als 40.000 auf Radwegen, 26.000 auf den Busspuren und 61.000 in zweiter Reihe. Lieferanten, die ihre Ware abgeben, Leute, die nur kurz was einkaufen, aber auch Menschen, die wie hier in der Schlüterstraße mit ihren vielen Restaurants was essen gehen und sich die lästige Parkplatzsuche ersparen, erzählt Petsch.
Dieses Verharmlosen des eigenen Fehlverhaltens als Kavaliersdelikt, ich bin ja sofort weg, ich habe doch gar keinen gestört, das zieht sich durch alle Schichten durch und das kann man nicht festmachen an bestimmten Altersgruppen. Deswegen kommt es ja so häufig vor, leider Gottes.
Dass die Polizei mit ihrer Aktionswoche ein Umdenken bei den Autofahrern bewirkt, da macht sich Petsch keine großen Illusionen.
Wir alle haben schon mal falsch geparkt. Wenn ich jetzt tatsächlich ein Bußgeld von 15, 20 Euro bezahlen muss und dazu selbst in einem Gespräch verdeutlicht bekomme, wie gefährlich, wie eigensüchtig das ist, das hält vielleicht eine Woche an und in der zweiten Woche, wenn ich es dann vorher schon gewissenlos getan habe, werde ich es dann doch wieder tun. Definitiv ist Falschparken zu billig. Wir haben aus polizeilicher Sicht keine abschreckenden Sanktionshöhen.
Annika Mehnken vom Ökologischen Verkehrsclub Deutschland sieht das ganz ähnlich und verweist auf unsere Nachbarländer.
Die Forderung 100 Euro und ein Punkt in Flensburg, damit man wirklich drüber nachdenkt. Wir sind besonders billig. In Dänemark kostet es 90 Euro, in Spanien sogar 200.
Ganz unabhängig von den niedrigen Bußgeldern gäbe es aus Sicht der Fahrradlobbyistin in den Städten einfach zu viele Autos und nach wie vor eine zu schlechte Fahrradinfrastruktur.
Man muss ganz stark den Radverkehr fördern und die Öffentlichen, damit mehr Menschen auch umsteigen. Wir brauchen einfach weniger Autos in den Städten. Wir brauchen höhere Parkgebühren, wir brauchen eine durchgängige Parkraumbewirtschaftung. Parken ist auch noch zu billig, vor allem wenn man sich diese Anwohnerparkausweise anschaut. Das sind alle zwei Jahre 26 Euro so in dem Rahmen. Und wenn man sich das mal mit den Mieten anguckt, also wie der öffentliche Raum dann diese 13 Quadratmeter für 20 Euro für zwei Jahre genutzt wird, das ist einfach viel zu wenig.
Polizeikommissarin Katarzyna Soschka spricht einen weiteren Fahrer an, der den Radweg als Parkplatz zwischennutzt. Es ist der häufigste Verstoß bei der Kontrolle an diesem Tag. Die sechs Beamten erwischen 20 Falschparker in nicht einmal einer halben Stunde. Diesmal versperrt ein Sprinter nicht nur den Fahrradfahrern den Weg, er hat auch einen anderen Lieferanten zugeparkt, der längst weg wollte.
Möchten Sie noch was dazu sagen?
Nein.
Und auch dieser Falschparker sieht nicht wirklich ein, dass sein Verhalten nicht in Ordnung war. 30 Euro kostet auch ihn das Ganze heute. Was soll's, sagt er.
Wie viel Strafe ich kriege?
Das sind 30 Euro.
Ja, okay. Ich zahle nicht, mein Chef zahlt.
In Sachsen-Anhalt kriselt es gerade in der Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen. Streitpunkt, es geht um den Grenzstreifen zwischen der alten Bundesrepublik und der damaligen DDR. Das ist ein einzigartiges Biotop. Der weltweit größte Naturpark, der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, kurz BUND, fordert, das sogenannte grüne Band zwischen Ostseeküste und Bayerischem Wald als nationales Naturmonument auszuweisen und möchte es in die Weltnaturerbeliste der UNESCO aufnehmen lassen. Im Koalitionsvertrag in Sachsen-Anhalt hatte man sich verabredet, bis zum 9. November diesen Jahres Jahres dieses grüne Band als Naturmonument in einem Gesetz festzuschreiben. Während das nun in Thüringen bereits passiert ist, streiten sich in Sachsen-Anhalt vor allem CDU und Grüne darum. Und zwar so heftig, dass die Grünen drohen, aus der Koalition auszusteigen, wenn nicht bald etwas passiere. Christoph Richter, unser Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt. Wie kommt es, dass diese bundesweit einzige Gehenia-Koalition, die wir haben, wegen eines Naturschutzprojektes so wackelt?
Naja, der Naturschutz ist für die Grünen hier im Land sowas wie die DNA. Also darum geht es. Damals, als der Koalitionsvertrag unterschrieben hat, hat man das eingeschrieben, weil es ist das Kernthema der Grünen und sozusagen unumstößlich. Deswegen ist man unter anderem auch in die Koalition gegangen. Und man will eben auch kein Anhängsel in der Koalition sein. Auch wenn man nur mit 5,2% hineingegangen ist, will man als gleichberechtigter Partner wahrgenommen sein. Und das passiert gerade nicht. Und deswegen stellt man der CDU ein Ultimatum. Zur nächsten Landtagssitzung am 19. Juni müsse das Gesetz in den Landtag eingebracht werden, um das Gesetzgebungsverfahren zu starten, damit es dann auch am 9. November in Kraft treten kann. Die CDU dagegen wettert, fürchtet Enteignungen einzelner Landbesitzer und sie sagen, egal wie viele Landwirte am Ende betroffen sind, ob einer, zwei oder 100, genaue Zahlen hat man nicht, wenn man dieses Gesetz Einbringungsverfahren auf Eis legen. Und das heißt, man brauche Rechtssicherheit. Erst wenn alle Fragen geklärt sind, können das Gesetz eingebracht werden. Und das sieht die Grünen, sehen das wiederum als ein Verschieben auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Also die CDU wiederum entgegnet oder polemisiert, wenn man so möchte, auch ein bisschen als Naturschutz, als Verbotskultur. Die Grünen wollten aus dem früheren Grenzgebiet wieder erneut eine Verbotszone machen. Also man hört hier sehr wohl, es kracht mächtig hinter den Kulissen. Also die Grünen wollen das, die CDU blockiert ein wenig. Also Naturschutz und aber auch Erinnerungskultur, weil es natürlich auch das grüne Band ist, natürlich auch der ehemalige Todesstreifen. Der steht hier sozusagen in einem Gegensatz und da wird eine hochemotionale Debatte geführt. Und der Ton, muss man sagen, ist rau, pöbelnd, ja, also auch zum Teil auch persönlich verletzend.
Herr Richter, wir haben jetzt nicht gerade die beste Leitung. Wir versuchen es aber erst dann noch mal weiter. Wenn das wieder etwas wackelt, rufen wir Sie noch mal neu an. Aber ich frage es jetzt erstmal, wenn man das Ganze so hört, hat man den Eindruck, als gäbe es einen grundlegenden Konflikt und Dissens zwischen den Christdemokraten und den Grünen, der jetzt eskaliert bzw. außer Kontrolle gerät. Ist der Eindruck richtig?
Der ist richtig und von Beginn an war es ja keine Liebesheirat. Und man muss sich da ein bisschen erinnern, als der Koalitionsvertrag noch nicht mal unterschrieben war, da haben die Forstarbeiter schon zusammen mit der Union Stimmung gegen die Grünen gemacht. Tenor damals und auch heute ist, wir haben schwarz gewählt und bekommen grün. Es ist gar von einem grünen Imperium die Rede. Also ein Sound wie aus den 80er Jahren. Also die Stimmung ist toxisch hoch vergiftet seit Beginn an. Doch wie gesagt, habe ich schon erklärt, es spitzt sich jetzt zu und der letzte Auslöser war dann auch die letzte Landtagsdebatte zum Klimawandel und der CO2-Steuer im Magdeburger Landtag. Da wurde dann wirklich auch seitens der CDU sehr polemisch in Richtung der Grünen gewettert. Sie würden eine Klimahysterie schaffen, es würde ein Klimawahn herrschen und dafür wären die Grünen verantwortlich. Und dazu sagte dann die Grünen-Landesvorsitzende Susanne Ziborra-Seitlitz, das ginge so nicht, das wäre eine Demütigung der eigenen Abgeordneten in der eigenen Koalition. Hier seien Klimaleugner am Werk. Und das Ganze geht natürlich auch weiter auf Twitter. Die Grünen würden wieder aus der Menschheit eine Art von Jägern und Sammler machen wollen. Also man hat den Eindruck, es sind hier permanent Koalitionstorpedos im Einsatz. Und gestern Abend auf den schnell herbeigerufenen Pressekonferenz nach einer Sonderfraktionssitzung der CDU wurde es nochmal deutlich. Also immer wieder kommt wieder der Eindruck, der kleine Koalitionspartner erdreistet sich da Forderungen zu stellen. Dabei ist er gerade mit 5,2% in den Landtag eingezogen. Also der Ministerpräsident Haseloff tritt gerade so vermittelnd auf. Es ist ja diplomatisch. Er meint, man müsse jetzt mal anfangen, auch behutsam miteinander umgehen. Aber er sagt aber auch, das grüne Band gehöre keiner Partei. Letztlich reicht das den Grünen nicht aus. Sie wollen von der Fraktion, von den auf den hinteren Bänken sitzenden Abgeordnetenzeichen der konstruktiven Zusammenarbeit.
Christoph Richter mit einer nicht ganz optimalen Leitung aus Magdeburg. Vielen herzlichen Dank zu der kriselnden Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt. Und das war Deutschland heute. Hier geht es gleich weiter mit Campus und Karriere und einem Thema auch, das ich Ihnen ans Herz legen möchte. Lernen auf YouTube.